Kosten hatte, als sie für Wiese Treppen schrubben musste. Die Matratze war mit Lumpen gefüllt, nicht mit Stroh, deshalb war sie klumpiger als die in Harrenhall, piekte jedoch nicht so sehr. Arya durfte sich so viele Decken nehmen, wie sie wollte, rote und grüne und karierte, und ihre Zelle hatte sie für sich allein. Dort bewahrte sie ihre Schätze auf, die Silbergabel und den Schlapphut und die fingerlosen Handschuhe, die ihr die Seeleute auf der Tochter des Titans geschenkt hatten, ihren Dolch, ihre Stiefel und ihren Gürtel, ihren kleinen Vorrat an Münzen, die Kleider, die sie getragen hatte, und Needle. Obwohl ihre Pflichten ihr wenig Zeit für Needle ließen, übte sie, wann immer sie konnte, und duellierte sich im Schein einer blauen Kerze mit ihrem Schatten. Eines Nachts kam die Herrenlose zufällig vorbei und sah Arya beim Fechten. Das Mädchen sagte kein Wort, am nächsten Tag jedoch führte der gütige Mann Arya in ihre Zelle.
»Du musst dich von diesen Dingen trennen«, sagte er und meinte ihre Schätze.
Arya war niedergeschlagen. »Die Sachen gehören mir.«
»Und wer bist du?«
»Niemand.«
Er nahm ihre Silbergabel in die Hand.
»Die gehört Arya aus dem Hause Stark. All diese Dinge gehören ihr. Für diese Sachen ist hier kein Platz. Und auch nicht für Arya aus dem Hause Stark. Ihr Name ist zu stolz, und für Stolz haben wir ebenfalls keinen Platz. Wir sind Diener.«
»Ich diene«, erwiderte sie verletzt. Die Silbergabel gefiel ihr.
»Du spielst nur, eine Dienerin zu sein, aber tief in deinem Herzen bist du die Tochter eines Lords. Du hast andere Namen angenommen, aber du hast sie so leichtfertig getragen wie ein Kleid. Unter ihnen versteckte sich stets Arya.«
»Ich trage keine Kleider. In einem blöden Kleid kann man nicht kämpfen.«
»Warum solltest du kämpfen? Bist du ein Bravo, der durch die Gassen stolziert und auf Blut aus ist?«
Er seufzte.
»Ehe du aus dem kalten Becher trinkst, musst du alles, was du bist, ihm mit den vielen Gesichtern opfern. Deinen Körper, deine Seele, dich selbst. Wenn du dich dazu nicht überwinden kannst, musst du diesen Ort verlassen.«
»Die Eisenmünze...«
»Hat für die Überfahrt gereicht. Von nun an musst du mit deinen eigenen Mitteln bezahlen, und der Preis ist hoch.«
»Ich habe kein Gold.«
»Was wir anbieten, kann niemand mit Gold kaufen. Der Preis ist alles von dir. Menschen schlagen viele Pfade durch dieses Tal des Jammers und des Leids ein. Der unsere ist der schwierigste. Wenigen ist es bestimmt, ihm zu folgen. Er erfordert ungewöhnliche Stärke von Leib und Seele und zudem ein Herz, das gleichermaßen hart und stark sein muss.«
»Ich habe ein Loch an der Stelle, wo mein Herz sein sollte«, dachte sie, »und ich habe keinen anderen Ort, wohin ich gehen kann.«
»Ich bin stark, so stark wie ihr. Ich bin hart.«
»Du glaubst, dies sei der einzige Ort für dich.«
Es war, als hätte sie ihre Gedanken laut ausgesprochen.
»Da irrst du. Im Haus eines Händlers würdest du eine angenehmere Arbeit finden. Oder möchtest du lieber Kurtisane werden, damit man Lieder über deine Schönheit singt? Sag es nur, und wir schicken dich zur Schwarzen Perle oder zur Tochter der Dämmerung. Dort wirst du auf Rosenblüten schlafen und seidene Röcke tragen, die bei jeder Bewegung rascheln. Und große Lords werden sich für dein Jungfrauenblut an den Bettelstab bringen. Oder, wenn du dich nach Heirat und Kindern sehnst, nur heraus damit, und wir finden ein Gemahl für dich. Einen ehrlichen Lehrjungen, einen reichen alten Mann, einen Seefahrer, was immer du dir wünschst.«
Nichts davon wollte sie. Wortlos schüttelte sie den Kopf.
»Träumst du von Westeros, Kind? Lucuprestines strahlende Lady läuft morgen aus. Nach Galtown, Duskendale, King's Landing und Tyrosch. Sollen wir auf dem Schiff einen Platz für dich finden?«
»Ich komme doch gerade aus Westeros.«
Manchmal hatte sie das Gefühl, es seien schon 1000 Jahre vergangen, seit sie aus King's Landing geflohen war, und dann wieder kam es ihr vor wie gestern, doch sie wusste, zurück konnte sie nicht.
Ich werde fortgehen, wenn ihr mich nicht mehr hier haben wollt, aber nicht dorthin.«
»Meine Wünsche spielen keine Rolle«, erwiderte der gütige Mann. »Vielleicht hat der vielgesichtige Gott dich hergeführt, damit du zu seinem Werkzeug wirst. Aber wenn ich dich so anschaue, sehe ich ein Kind und schlimmer noch ein Mädchen. Im Laufe der Jahrhunderte haben ihm mit den vielen Gesichtern etliche gedient, aber nur wenige seiner Diener waren Frauen. Frauen bringen Leben in die Welt, wir bringen das Geschenk des Todes. Niemand kann beides.«
»Er versucht, mich zu vertreiben«, dachte Arya, »genauso wie mit dem Wurm. Was ist mir gleich?«
»Das sollte dir aber nicht gleich sein. Bleib hier, und der vielgesichtige Gott wird deine Ohren nehmen, deine Nase, deine Zunge. Er wird deine traurigen grauen Augen nehmen, die so viel gesehen haben. Er wird deine Hände, deine Füße, deine Arme und deine Beine nehmen, dein Geschlecht. Er nimmt deine Hoffnungen und deine Träume, deine Liebe und deinen Hass. Wer in seinen Dienst eintritt, muss alles aufgeben, was ihn zu dem macht, der er ist. Kannst du das?«
Er legte ihr die Hand unter das Kinn und sah ihr tief in die Augen, so tief, dass sie erschauerte.
»Nein«, sagte er, »ich glaube, das kannst du nicht.«
Arya schlug seine Hand zur Seite.
»Ich könnte, wenn ich wollte.«
»Das sagt Arya aus dem Hause Stark, die sogar Grabwürmer ist.«
»Ich kann alles aufgeben, was ich will.«
Er deutete auf ihre Schätze.
»Dann fang damit an.«
An diesem Abend ging Arya nach dem Essen in ihre Zelle, zog ihre Robe aus und flüsterte ihren Namen, doch der Schlaf wollte sich nicht einstellen. Sie warf sich auf ihrer Lumpenmatratze von einer Seite auf die andere und nagte an ihrer